Hallo und ein herzliches Moin Moin zur neuen Folge von Transponder Code 77, unserem eigenen Podcast. Vorab etwas Kurzes zu uns. Mein Name ist Ina.
Und mein Name ist Nadja.
Und uns interessiert schon lange alles, was irgendwie mit Flugzeugen oder anderen Fluggeräten zu tun hat. Und genau so sind wir auf die Idee gekommen, einen eigenen Podcast zu starten. In diesem Podcast werden wir alle 2 Wochen einen Flugunfall aus der ganzen Welt erzählen. Und dazu recherchiere ich für euch im Internet, lese verschiedene Berichte, schaue mir Reportagen an und manchmal finde ich auch den richtigen und offiziellen Unfallbericht der jeweiligen Flugsicherheitsbehörde. Das Ganze trage ich dann für euch zusammen, damit wir es euch ganz genau erzählen können. Die Triggerwarnung zur jeweiligen Folge findet ihr in den Shownotes. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt in die Folge. Und im Anschluss könnt ihr uns gerne euer Feedback bei Instagram oder TikTok zukommen lassen. So, Nadja, heute geht es zurück zum 26. Juni 1988. Da war ich gerade 2.
88? Da habe ich meine Tochter geboren. Ja, okay.
Genau, an diesem Wochenende gibt es nämlich eine Flugschau in Mulhouse Habsheim. Also man hört es schon am Klingen, es ist so ein bisschen deutsch. Und das Highlight dieser Flugschau soll der Überflug eines A320 werden. Zu diesem Zeitpunkt das neueste und modernste Flugzeug der zivilen Luftfahrt. Der A320, der für den Überflug geplant ist, hatte seinen Erstflug am 6. Januar des gleichen Jahres und es befinden sich heute insgesamt 136 Menschen an Bord. 130 Passagiere und 6 Crewmitglieder. Dieses Flugzeug ist insofern neu und besonders, da es mit dem Fly-by-Wire ausgestattet ist, mit der sonst eigentlich nur Kampfjets fliegen. Bedeutet, dass der Pilot nur noch einen Computer steuert und der Computer das Flugzeug. Das soll alle Gefahrenquellen ausräumen, denn wenn der Computer etwas als zu gefährlich ansieht, lässt er diese Eingabe gar nicht erst zu. Das soll eben schlimme Unfälle vermeiden.
Ja, und wenn das geklappt hätte, würden wir heute bestimmt nicht darüber sprechen, oder?
Da hast du recht. Und genau deshalb erzähle ich dir und unseren Zuhörern jetzt die ganze Geschichte. Fliegen wird heute der 44 Jahre alte Michel Asselin. Er hat die Freigabe für die Boeings der Typen 707, 727 und 737. Und auch der A320 war nicht der einzige Airbus, den er fliegen durfte. Denn er durfte unter anderem auch den A300 und den A310 fliegen. Ende 1987 wurde er sogar Leiter der Ausbildungsabteilung für den A320. Insgesamt hatte er schon 10.463 Flugstunden. Sein erster Offizier ist Pierre Massieres, 45 Jahre alt und seit 6 Jahren selbst Kapitän. Auch er durfte unter anderem die Boeing 707 und 737 fliegen. Im März 88 hat er die Lizenz für den A320 erhalten. Er kam in seiner Karriere auf 10.853 Flugstunden. Und nochmal kurz zum Flugzeug. Der Airbus A320 ist 37,57 Meter lang bei einer Spannweite von 34,10 Meter ohne Winglets. Aber jetzt zurück zum 26. Juni. Geplant ist es, dass die Maschine vom Flughafen Paris-Charles de Gaulle abhebt und sich auf den Weg Richtung Basel-Mulhouse macht. Denn dort werden erst die Passagiere zusteigen. Diese bestehen für das besondere Event aus Pressevertretern und Gewinnern einer Tombola. Dann geht es weiter nach Mulhouse-Habsheim zur geplanten Flugschau. Einmal im Tiefflug über den Flughafen, drehen und dann in größerer Höhe wieder zurück, um danach den eigentlichen Rundflug zum Mont Blanc zu starten. Kapitän Asselin und sein erster Offizier gehen vor dem Start nach Habsheim die Strecke und auch das Manöver ganz genau durch. Denn das Alpha-Max-Manöver beinhaltet, dass der Airbus nur 30 Meter über dem Boden an den Schaulustigen vorbeifliegen soll. Dies bedeutet, dass währenddessen der Bug in maximalem Anstellwinkel nach oben gezogen ist. Würde der Bug noch weiter hochgezogen werden, würden sie den Auftrieb verlieren und abstürzen. Aber Kapitän Asselin hatte dies schon öfters gemacht und deshalb gar keine Sorgen, dass etwas schiefgehen könnte. Abflug. Die Flugschau im beschaulichen Elsass ist das Highlight für rund 5000 Besucher. Für die Piloten aber eine Herausforderung, denn der Flugplatz ist so klein, dass seine Koordinaten nicht im Flugcomputer von Airbus gespeichert sind. Der Grund, warum die beiden Piloten nun auf Sicht fliegen, bedeutet, dass sie sich an Bauwerken oder wie in dem Fall an der Autobahn orientieren müssen. Allerdings ist der Flugplatz schon recht nah, als sie ihn endlich erspähen, und so müssen sie sich nun beeilen zu sinken, denn sonst klappt ihr geplantes Manöver nicht. Während sich also die 5000 Besucher der Flugschau an der Landebahn versammeln, bereitet die Cockpit-Crew alles für ihr Manöver vor. Dazu gehört auch das Ausfahren des Fahrwerks, damit alle den neuen A320 in seiner ganzen Pracht bestaunen können. Es ist soweit. Der kleine Tower erteilt die Landeerlaubnis. Die Maschine dreht leicht ein, um sich perfekt auf die Landebahn auszurichten. Aber sie müssen noch weiter sinken und brauchen etwas mehr Schubkraft. Dann scheint alles genau so zu sein wie gewünscht. Die 30 Meter Marke ist erreicht und der Kapitän hält das Flugzeug ganz ruhig und konstant in der Luft. Damit dies funktioniert, ist die automatische Schubregelung zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet. Denn sonst würde der Airbus von allein noch weiter beschleunigen. Doch was ist das? Michel Asselin macht eine erschreckende Entdeckung. Denn genau vor ihnen, am Ende der Landebahn, befindet sich ein Wald.
Ja, ja, aber den haben die ja nicht gerade erst hingepflanzt.
Ja.
Also ein Baum wächst ja nicht. Ja. Zack, in einem Monat, ja. Bumm, hoch.
Ja, also ich gehe davon aus, dass der da vorher schon war. Er hat sich aber, also er hat das in dem Moment erst gesehen, weil er sich halt vorher auf diese ganzen anderen Dinge konzentriert hat, dass dieses Manöver klappt. Wobei ich das auch schwer vorstellbar finde. Also Bäume sieht man doch.
Ja, eigentlich ja. Es ist ja nicht nur ein Baum.
Also selbst wenn die aus dem Flugzeug aussehen wie ein Busch, aber ja. Also ja, weiß ich nicht. Der Wald kommt dichter. Die Piloten geben vollen Schub auf die beiden Triebwerke und Asselin zieht den Sidestick, soweit es geht, nach hinten. Trotzdem scheint das Flugzeug eher zu sinken als zu steigen. Und dann berührt der hintere Teil der Maschine auch schon die Bäume. Dann das Höhenleitwerk, die Triebwerke und auch das Hauptfahrwerk. Das Flugzeug sinkt also regelrecht langsam in den Wald. Dann bricht die rechte Tragfläche ab und sofort bricht Feuer aus. Die Zuschauer der Flugschau sehen, wie das Flugzeug im Wald verschwindet und das nächste ist eine riesige Qualmwolke.
Gott, muss man mal vorstellen, wie hilflos muss man sich fühlen.
Ja, wenn du das Ganze mit anguckst, wenn du da einfach stehst und siehst.
Aber ich denke immer, du bist geschockt erstmal, dass du weißt gar nicht, was ist da überhaupt passiert.
Ja, das denke ich auch, aber ich möchte mir das auch nicht vorstellen, bei sowas zuzugucken.
Nee, ich auch nicht.
Die Maschine kommt zum Stehen. Co-Pilot Pierre Massieres ist schwer verletzt und blutüberströmt. Kapitän Asselin dagegen ist so gut wie unverletzt. Bis auf die rechte Tragfläche ist der Airbus noch relativ intakt. Aber er brennt. Und der dichte Rauch verteilt sich überall. Der Ausweg beschränkt sich auf 2 Notausgänge auf der linken Seite vom Flugzeug. Alle anderen können aufgrund des Feuers nicht genutzt werden. Der Kapitän trägt bzw. schleppt seinen schwerverletzten ersten Offizier ins Freie und dort wird ihnen mitgeteilt, dass das Flugzeug vollständig evakuiert ist. Ein fataler Irrglaube. Marie-François Froge, die als letztes Richtung Tür eilt, sieht noch ein kleines Mädchen. Mariama Barry ist 7 Jahre alt und wurde in ihrem Sitz eingeklemmt. Denn bei der Flucht aus dem Wrack haben die Leute ohne Rücksicht gedrückt und geschoben. Dabei wurde die Rückenlehne ihres Sitzes so weit nach vorne gedrückt, dass sie sich einfach nicht alleine befreien konnte. Das Mädchen hatte den Rundflug alleine angetreten. Doch bei dem Versuch, das Mädchen zu befreien, wurden beide ohnmächtig und starben. Noch dazu starb ein behinderter 14-jähriger Junge, der sich alleine nicht befreien konnte.
Ja, aber ist nicht dein Ernst. Wie krass ist das denn? Du musst dir mal vorstellen, das ist aber so wie der typisch Mensch.
Ja.
Ich Panik kann ich auch verstehen, aber dass da nicht einer dabei ist, der, oh, da sind Kinder,
ja.
Die müssen auch raus. Ja. Ne? Also das ist so, Ja, typisch Mensch.
Ja, vor allem, wenn mehr geholfen hätten, hätten sie es ja vielleicht alle geschafft.
Richtig. Ja. Aber da denkt man, wie du schon gesagt hast, ne, nur an sich selber.
Ja.
Und ja, vergisst alles um sich rum. Also ich meine, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde.
Ja, das weiß keiner.
Aber ich glaube doch schon, wie ich mich einschätzen kann.
Ja.
Wenn ich da jemand eingeklemmt sehe, dann helfe ich.
Ja, also ich fand das auch ganz schlimm.
Ja.
Der Airbus A320, der ein neues Maß an Sicherheit bringen sollte, ist vor laufenden Kameras abgestürzt. Die Nachricht geht rasend schnell um die ganze Welt. Für Airbus ein absolutes Desaster. Aber es dauert nicht lange, bis die BEA, die französische Behörde für Flugunfallermittlung, vor Ort die Ermittlungen aufnimmt. Denn es stellt sich die Frage, ob es ein technischer Fehler war oder ob der Pilot einen Fehler gemacht hat. Diese Fragen müssen geklärt werden. Zum Glück konnten die Flugdatenschreiber zügig geborgen werden. Und es gibt Videoaufnahmen von dem Überflug und eben auch davon, wie das Flugzeug auf die Bäume zusteuert. Es sieht auf den Aufnahmen fast so aus, als würde es gar nicht steigen. Schnell ist der Stimmenrekorder ausgewertet und die Ermittler können sich die Aufnahmen anhören. Darauf ist deutlich zu hören, wie Kapitän Asselin sagt, durchstarten, vollen Schub. Und was die Aufnahmen noch zeigen, ist, dass tatsächlich keiner der beiden Piloten etwas von dem Wald am Ende der Landebahn wusste.
Das ist ja unglaublich. Aber zum Glück gab es auch schon Videokameras.
Genau.
Ne, die da drauf gehalten haben.
Ja.
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 Wäre ja genauso wie heute mit Handys.
Ja, genau.
So sehr, wie man die verflucht.
Ja.
Ne, haben sie doch teilweise irgendwelche Sachen, wenn mal irgendwo was passiert ist, aufgenommen. Ne? Also,
ja, und wir wissen ja auch durch andere Fälle, die wir jetzt schon gemacht haben, dass die auch durch diese Bildaufnahmen einfach ganz viel schon rauslesen können.
Ja, genau.
Nun wird der Kapitän verhört. Er berichtet von dem Plan des langsamen Überflugs und dem Alpha-Max-Manöver am Ende. Der leitende BEA-Ermittler ist selbst ausgebildeter Pilot auf dem A320 und findet es nachvollziehbar und völlig in Ordnung, es so zu machen. Der Grund, warum sie sich nun die Aufzeichnungen der Vorbereitung auf den Flug anschauen. Wie haben sich die Piloten vorbereitet? Und dabei findet sich eine Notiz extra für Flugvorführung. Dort steht auch die Mindestflughöhe von 30 Metern. Allerdings verstößt das gleichzeitig gegen nationale Bestimmungen, denn eigentlich hätten sie nicht tiefer als 150 Meter fliegen dürfen. Weiter sagt der Ermittler aber auch, dass es früher ganz normal war, niedriger oder eben auch viel niedriger zu fliegen. Waren das aber die einzigen Fehler bei der Flugplanung? Nein. Denn auf den Flugkarten, die extra für die Crew kopiert wurden, war, Überraschung, der Wald am Ende der Landebahn tatsächlich nicht eingezeichnet.
Was?
Ja.
Das ist so unglaublich.
Ja. Das war das einfach nicht da.
Das ist ein wichtiges Detail. Ja, das wäre eigentlich
wichtig gewesen.
Ja.
Und auch der Typ, also der Angestellte, was auch immer, der diese kopiert hat, tat das erst 48 Stunden vor Abflug und eigentlich sollte er sie auch mit der Crew nochmal durchgehen, aber das ist auch nicht passiert.
Okay.
Der Grund, warum auch die Crew eben kaum Vorbereitungszeit hatte.
Das ist verständlich.
Der erste Offizier entgegnete gegenüber Asselin lediglich, dass es ein Rundflug zum Mont Blanc wird, mit einem kurzen Überflug einer Flugschau in Harpsheim. Aber geringe Planungszeit hin oder her. Es stellt sich noch eine ganz andere Frage. Denn die Bäume am Ende des Flugplatzes waren im Durchschnitt nur 12 Meter hoch. Wenn Air France Flug 296, also in 30 Metern Höhe, flog, wie konnte es dann überhaupt zu dem Unglück kommen? Und um die Frage zu beantworten, kommt jetzt der Flugdatenschreiber zum Einsatz. Schließlich zeichnet dieser alle Flugzeugfunktionen auf. Dabei fällt als erstes auf, dass kein mechanischer Defekt aufgezeichnet wurde. Soweit, so gut. Aber er zeigt auch, dass Flug 296 eine ganz andere Route flog als eigentlich geplant. Der Plan war es, dass der A320 mit stabiler Geschwindigkeit und Höhe fliegt. Tatsächlich aber verlangsamte sich die Maschine während des Überflugs und verlor dadurch an Höhe. Die langsamste aufgezeichnete Geschwindigkeit waren 112 Knoten. Das entspricht ungefähr 207 km/h. Noch langsamer und sie wären schon auf der Landebahn abgestürzt. Der Grund, warum der Kapitän nun noch einmal befragt wird. Er erzählt davon, dass sie den Flugplatz nicht direkt fanden und dass sie die Geschwindigkeit zügig drosseln mussten, um den Sinkflug zu beschleunigen, als sie ihn dann doch endlich sahen. Durch diese hohe Geschwindigkeit beim schnellen Sinkflug drosselte der Kapitän den Schub auf Minimum, was für Alpha Max viel zu wenig war. Weiter zeigt sich, dass sie anscheinend auch während des Überflugs immer noch bremsten. Was aber auch noch erschwerend dazu kam, dass die Zuschauer an einer ganz anderen Landebahn des Flugplatzes warteten. Denn Kapitän Asselin rechnete mit einer normalen, befestigten und geteerten Rollbahn. So eine gab es in Harpsheim aber nicht. Genauer gesagt standen die Zuschauer der Flugschau an einem Grasstreifen. Er gab zu, dass ihn das verwirrte. Die eigentliche Frage ist aber immer noch, wie es dazu kommen konnte, dass das Flugzeug zum Schluss nur noch in einer Höhe von 9 Metern flog. Eigentlich hätten das die beiden gut ausgebildeten Piloten erkennen müssen. Noch verrückter wird es, dass Kapitän Asselin total überrascht ist, als er damit konfrontiert wird. Er besteht darauf, dass es ein Instrumentenfehler gewesen sein muss. Denn er ist sich sicher, dass ihm sein Luftdruckhöhenmesser 30 Meter anzeigte. Er besteht regelrecht darauf. Ein Luftdruckhöhenmesser misst anhand des Luftdrucks den Abstand zwischen Flugzeug und Boden. Doch dafür muss er auf den am Boden herrschenden Luftdruck eingestellt sein. Die Aufnahmen des Stimmrekorders zeigen aber, dass dieses geschehen ist. Trotzdem bleibt die Frage, warum er oder auch die beiden zusammen den zweiten Höhenmesser nicht beachtet haben. Denn der A320 misst die Höhe zusätzlich nochmal über Funkwellen. Der Kapitän behauptet, dass er diese Anzeige angeblich nicht erkennen konnte.
So komisch.
Ja, aber, und das muss man auch sagen, eigentlich hat dieser Höhenmesser auch eine Sprachausgabe. Er warnt die Piloten also akustisch. Diese Angaben sind auf dem Band des Stimmrekorders eindeutig zu hören, bis zu den 9 Metern.
Ja, aber dann ist es doch eindeutig, dass er lügt.
Ja, sehe ich genauso. Er sagte in einem Interview, dass sie das nicht hören konnten, weil das Flugzeug so laut gewesen ist und weil sie Headsets auf hatten. Und das ist tatsächlich so, dass auf diese Headsets wird dieser Ton halt nicht übertragen. Aber trotzdem finde ich das alles irgendwie merkwürdig. Nun gibt es aber noch eine Frage, die die Ermittler brennend interessiert. Wie haben die Piloten reagiert, als sie die Bäume vor sich sahen? Laut Asselins Aussage hat er vollen Schub gegeben und zog, wie am Anfang schon beschrieben, den Sidestick ganz nach hinten. Aber das Flugzeug reagierte anscheinend nicht oder viel zu spät. Er besteht darauf, doch wenn das tatsächlich so gewesen sein sollte, dann würde es hier um viel mehr gehen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es passiert das Unglaubliche. Michel Asselin deckt ein Dokument auf, das preisgibt, dass die Triebwerksleistung aufgrund von niedrigem Luftstrom in geringer Höhe gleich bleiben kann.
War da das her?
Ja, das konnte ich nicht finden. Aber es ist ja auch die Frage, ob es dann bei dem Flug so war.
So war, ja.
Na, aber man versucht dann ja immer irgendwie seinen eigenen Popo zu retten. Und es scheint nicht so gewesen zu sein. Denn der Flugdatenschreiber hat etwas ganz anderes aufgezeichnet. Die Triebwerke zogen langsam an und mit 84% Schubkraft hatten sie fast die gesamte Kraft erreicht. Und zwar bevor das Flugzeug die ersten Bäume streifte. Das geschah alles innerhalb von 5 Sekunden. Und es ist ja auch total normal, dass die Triebwerke einfach ein paar Sekunden brauchen, um hochzufahren. Ich meine, bei einem Auto ist das auch nicht anders.
Man braucht ja auch ein paar.
Genau, also wenn du da aufs Gaspedal trittst, Sekunden, also außer es ist jetzt ein Ferrari oder ein Lamborghini, aber in der Regel brauchen die ja trotzdem dann einen Moment. Ein Ausfall der Triebwerke schließen die Ermittler anhand der Daten also aus. Denn Es gibt noch einen Beweis, der dagegen spricht. Auf Videoaufnahmen von den Flugschaubesuchern ist das Aufheulen der Turbinen zu hören. Der richtige Zeitpunkt, um Toningenieure in dem Fall mit einzubeziehen. Diese können anhand der Videoaufnahmen errechnen, wie viel Schub tatsächlich erzeugt wurde. Und danach steht fest, beide Triebwerke von Air France Flug 296 waren in Ordnung und funktionierten genau, wie sie sollten.
Also doch Pilotenfehler.
Ja, pass auf, jetzt wird das Ganze nämlich noch absurder. Denn nun meint Kapitän Asselin, dass es eine Verschwörung gegen ihn gibt. Und das Ganze endet darin, dass er ab diesem Zeitpunkt nicht mehr mit den Ermittlern kooperiert.
Aber dachte er, kommt damit durch?
Ja, er dachte wohl, man wolle ihm das Ganze anhängen und den Rest dann vertuschen.
Ja, okay. Es gibt auch Außerirdische.
Vielleicht.
Ja.
Deshalb startet er jetzt aber eine Kampagne gegen die Ermittler. Denn er will das Ganze nicht auf sich sitzen lassen, dass ihm die Schuld an dem Absturz gegeben wird. Es gibt ein Interview aus dem englischen Fernsehen. Dort behauptet der Kapitän, dass er in den letzten Sekunden den Sidestick nach hinten zog, damit das Flugzeug steigt, und trotzdem soll die Maschine immer weiter gesunken sein. Und das finde ich jetzt merkwürdig, denn auf einmal sagen die Ermittler genau das Gleiche. Nämlich, dass genau das auf dem Datenschreiber zu sehen ist. Denn ich meine, das müssen die ja dann vorher auch schon gesehen haben.
Ja.
Naja, heißt auf jeden Fall, Asselin wollte die Nase hochziehen, aber das Heckruder bewegte sich trotzdem in die entgegengesetzte Richtung und steuerte so weiter zu Boden.
Aber wie kann es denn sein, dass das Flugzeug entgegengesetzt arbeitet?
Ja, also der Pilot von dem Unglückstag ist der festen Überzeugung, dass das mit diesem Fly-by-Wire-System was zu tun haben muss. Vielleicht gab es nämlich einen versteckten Automatismus. Schließlich sank die Crew mit Landeklappen und ausgefahrenem Fahrwerk auf unter 10 Meter. Und dann stellt sich die Frage, ob das Flugzeug den Bug vielleicht automatisch senkte und die Crew einfach nichts mehr zu melden hatte. Also, dass der Airbus quasi von alleine in den Landemodus schaltete.
Ja.
Und ja. Anhand der genau ausgewerteten Daten des Flugschreibers war es nicht so. Aber alle exakten Punkte zeichneten nun auch nicht auf. Finde ich auch wieder alles ein bisschen merkwürdig. Egal. Zeit, den Flug nachzustellen. Gleiche Voraussetzung, gleiche Daten, nur anderer Flughafen. Denn sie testen es auf der längsten Piste in Toulouse. Triebwerke auf Leerlauf, Landeklappen ausfahren, Fahrwerk raus. Alpha Max und nur noch eine Höhe von 12 Metern. Voller Schub, Sidestick zurück. Und dann senkt sich der Bug, ganz genau, wie Asselin gesagt hatte. Allerdings wurde der Landemodus wirklich nicht aktiviert, sondern ein ganz anderer Sicherheitsmechanismus. Stall Protection. Das ist dafür da, damit es zu keinem Strömungsabriss kommt. Theoretisch könnte das, wie vorhin auch schon beschrieben, durchaus geschehen, wenn nicht genügend Luft über die Tragflächen strömt. Der Airbus selbst erkennt die Fluglage und senkt daraufhin automatisch den Bug, damit es eben nicht zu einem Strömungsabriss kommt. Der damalige Chefermittler der BEA ist sich aber auch sicher, dass der Airbus so oder so abgestürzt wäre. So ist er aber wenigstens noch sanft auf den Bäumen gelandet. Im Abschlussbericht der BEA vom 29.11.89 steht, die wahrscheinliche Unfallursache war eine Kombination der folgenden Faktoren. Sehr niedrige Überflughöhe, niedriger als die umgebenden Hindernisse. Die Geschwindigkeit ist sehr langsam und wird reduziert, um den maximal möglichen Anstellwinkel zu erreichen. Triebwerksdrehzahl im Leerlauf und spätes Zuführen von Durchstartleistung. Das Amt gelangte außerdem zu dem Schluss, dass der Sinkflug unter 100 Fuß, wenn er nicht absichtlich erfolgte, möglicherweise darauf zurückzuführen war, dass die Besatzung die ihr zur Verfügung stehenden optischen und akustischen Informationen über die Höhe des Flugzeugs über dem Boden nicht ausreichend berücksichtigt hatte. Und es gibt noch eine Menge an Sicherheitsempfehlungen. Passagiere sollten von allen Demonstrationsflügen ausgeschlossen werden. Flugzeugbesatzungen müssen über eine angemessene Aufklärung der Flugplätze verfügen und diese gewährleisten. Und die Verfahren der Fluggesellschaften sollen überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie den offiziellen Vorschriften bezüglich der Flughöhe entsprechen.
Aber das ist ja wirklich eine verrückte Geschichte.
Ja, also auch mit diesem ganze Hätte-Wenn und er dann irgendwie, der eine Verschwörung sieht. Und
ja, ja.
Aber wer jetzt glaubt, dass wir schon am Ende sind, den muss ich enttäuschen. Denn die französische Justiz möchte unbedingt jemanden verurteilen. Deshalb werden Kapitän Michel Asselin, sein erster Offizier Pierre Massieres, zwei Angestellte von Air France und der damalige Präsident des Flugclubs wegen Totschlags und fahrlässiger Tötung angeklagt. Und was meinst du? Wurden sie verurteilt?
Bestimmt. Wenn das Gericht unbedingt jemanden verurteilen möchte?
Genau. Alle fünf wurden verurteilt. Der erste Offizier und die anderen drei kommen mit Bewährungsstrafen davon. Kapitän Asselin wurde zu 6 Monaten Haft und anschließender 12-monatiger Bewährung verurteilt. Und er legte Berufung ein. Diese wurde abgelehnt und die Strafe auf 10 Monate Haft plus Bewährung erhöht.
Oh, krass.
Mhm. Unabhängig davon behauptet er jetzt gemeinsam mit einem Journalisten, dass die Flugdatenschreiber vertauscht wurden. Denn bei der Gerichtsverhandlung sehen sie anders aus als auf den Fotos, die während der Bergung geschossen wurden.
Aber wie soll das denn funktionieren? Da müssen ja ganz viele Flugzeuge abgestürzt sein, damit sie verschiedene Flugdatenschreiber hätten. Das ist ja Blödsinn.
Ich weiß das auch nicht. Also es gibt wohl ein Gutachten, das das tatsächlich bestätigt.
Ja, aber wie kann das angehen?
Und also selbst wenn es nicht die gleichen Hüllen sind, behauptet Asselin jetzt aber auch noch, dass die Bänder der Flugdatenschreiber manipuliert wurden.
Ja, was soll er machen, wie du schon sagst, sein Popo retten, ne? Also, nun will er aus dem Gefängnis raus und...
Ja. Ja. Chefermittler Claude Boucher bestreitet dies. Und Ray Davis von der englischen Flugunfallbehörde überprüft noch einmal alle Berichte der Franzosen und auch er hegt Zweifel. Denn es gibt tatsächlich Unstimmigkeiten in den zusammengefassten Stimmaufzeichnungen zwischen Crew und Flugsicherung. Denn laut der BEA erhöhte Asselin den Schub erst 5 Sekunden vor dem Aufschlag. Ray Davis behauptet, das Ganze ist schon 9 Sekunden vorher geschehen.
Das könnte dann ja aber wieder für die Aussage des Piloten sprechen.
Ja, das stimmt. Also es ist alles ein bisschen total verworren und dann würde es ja tatsächlich für eine Fehlfunktion sprechen und nicht eben für so eine kleine Verzögerung.
Ja.
Ich glaube aber auch, dass wir die passende Antwort darauf nicht finden werden. Also man kann jetzt auf der Seite von den einen oder auf den anderen sein. Ich finde, das hätte alles nicht passieren dürfen.
Ja.
Aber Kapitän Asselin gibt auch nicht auf und versucht immer weiter, seine Verurteilung aufheben zu lassen und seine Unschuld zu beweisen. Er arbeitete nach dem Unfall noch weiter als Fluglehrer und in der Flugzeugentwicklung. Und auch wenn man das vielleicht denken könnte, aber Airbus beeinträchtigte der ganze Unfall gar nicht. Also so gut wie überhaupt nicht. Mhm. Denn die Ermittler haben ja auch bewiesen, dass der Fehler nicht da lag.
Mhm.
Ja. Ja, aber ich fand das alles tatsächlich ein bisschen verwirrend, mysteriös, merkwürdig.
Ja, auch was die Flugermittler rausgekriegt haben und was der Kapitän sagt, ne?
Also, ja, genau. Und dann gibt's wieder Gutachten, die auch irgendwie wieder für den Kapitän sprechen und irgendwie ist das alles.
Aber ich glaube auch, wenn der sich vorher nicht so verstrickt hätte, dass vielleicht da das Gericht vielleicht gedacht hat, ne, der hat vorher die Aussage und jetzt sagt er auf einmal so und auf einmal Verschwörung. Wenn der das nicht alles so, ich glaube, dann wäre das auch ganz anders.
Ja.
Vielleicht.
Ja.
Ne, aber hätte Fahrradkette.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Ja. Ja, krass. Ein krasser Bericht.
Ja. Und damit sind wir dann auch am Ende der Geschichte. Ich hoffe, dass euch meine Recherche und die Folge gefallen hat. Natürlich könnt ihr uns gerne euer Feedback dazu zukommen lassen, bei Instagram oder TikTok. Und jetzt gibt's dann noch die besten Outtakes der Folge. In diesem Sinne, bleibt gesund. Wir hören uns in 14 Tagen. Tschüss.
Tschüss.
Vorab etwas Kurzes zu uns. Mein Name ist Ina.
Und mein Name ist Nadja.
Das war der Und sich auf den Weg Richtung Basel. Dass der Airbus nur 30 Meter über dem Boden an den schaulustigen... Habe ich über dem Boden gesagt? Der Airbus A320 Nun wird der Kapitän verhört. Er berichtet von dem Plan des Er gibt ein Interview. Es gibt ein Interview. Triebwerksdrehzahl im Leerlauf und spätes Zuführen von Durchstrat. Durch.